Das ist der Alpha und Omega Podcast. Ich bin Heidrun Lieb. Schön, dass du dabei bist. Heute geht es bei uns um häusliche Gewalt. Genau das hat Mihaela Manakidis erlebt. Sie kam aus Liebe nach Deutschland und wurde hier jahrelang geschlagen, bis sie floh und sich ein eigenes Leben aufbaute. Heute bricht sie erstmals ihr Schweigen, denn sie möchte betroffenen Frauen Hoffnung schenken. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Mihaela, du bist damals für die Liebe von Rumänien nach Deutschland gekommen. Mit welchen Gefühlen, welchen Hoffnungen bist du denn hier angekommen in Deutschland?
Eigentlich mit einem sicheren Gefühl. Also ich habe gedacht, naja, es wird schon alles gut gehen. Obwohl ich meinen Traum in Rumänien hatte und meine Zukunft in Rumänien aufbauen wollte. Ich habe mir gedacht, die Liebe ist ja die stärkste und durch die Liebe geht nicht mehr, also außer Gott, Liebe von Gott. Und habe ich mich dann für die Liebe entschieden und habe gedacht, ich wusste ja nicht viel über Deutschland, aber ich habe mir gedacht, mit dem Mann an der Seite bin ich stark und ich werde eine super schöne Zukunft haben.
Ja, bist du sicher. Was waren denn deine eigentlichen Pläne in Rumänien?
Nach dem Abitur wollte ich Jura studieren. Ich habe mich schon vorbereitet und war mir sicher, ich werde eine sehr gute Rechtsanwältin. Mhm.
Ja. Wie ging es dir denn, als du in Deutschland ankamst? Was waren denn so deine ersten Eindrücke?
Ja, es war irgendwie alles gefühlslos, kann ich sagen. Gut, die Menschen waren nett zu mir. Aber ich war gleich in einer Situation gefangen, die ich mit einem Mann an meiner Seite trotzdem alleine da stand. Ich wollte jetzt sofort die Sprache lernen und hier auch, eigentlich wollte ich ja Jura hier in Deutschland studieren. So habe ich mir gedacht. Und ich wusste, dass die Sprache das Wichtigste, um weiterzukommen, um mich sozial zu entwickeln, zu integrieren, Freunde zu finden, Arbeit zu finden und auch natürlich studieren, das Wichtigste ist. Und deswegen war mir schon wichtig, dass ich die Sprache lernen kann.
Hat er es dir erlaubt? Wobei, konntest du das machen?
Genau, wobei mir er leider nicht erlaubt hat und musste mir selber aneignen.
Mhm. Erinnerst du dich denn an diese Momente, als dein Mann anfing, dir gegenüber gewalttätig zu werden?
Ich kann mir sehr gut erinnern, das ist wie heute gewesen. Wir saßen im Auto. Er hat mich gebeten, ihn nach Hause zu bringen von einem Kumpel. Er war leicht angetrunken oder plötzlich hat er die Handbremse gezogen und hat mich auf dem Weg nach Hause gefragt, warum ich überhaupt ihn abgeholt habe. Und da habe ich meine ersten Ohrfeigen bekommen.
Was war das für ein Moment für dich? Wie hast du das erlebt?
Ich war geschockt. Ich war sprachlos, weil ich Gewalt in meiner Familie, elterliche Haus und nirgends erlebt habe. Und ich war sprachlos und ich wusste gar nicht erstmal, wie ich reagieren soll. Ich habe mich nicht mal gewehrt. Ich habe angefangen zu weinen und hat dann auch noch mich gedroht, noch weiter zu schlagen, wenn ich weiterhin weine.
Wie ging es denn dann weiter? Wie hat sich das ausgewirkt? Wie ist er mit dir umgegangen?
Ja, respektlos vor den Freunden, respektlos zu Hause. Also es gab wenig zärtliche Momente. Und wenn, dann habe ich immer, also ich habe mir gedacht, durch die Liebe, durch die Zärtlichkeit, durch schöne Worte wird er wieder gut machen und es wird auch nicht mehr passieren. Ich wollte ja, wie gesagt, die deutsche Sprache lernen. Das hat er hat mich nicht unterstützt. Ich wollte einen Beruf lernen. Er hat mich zum Putzen geschickt. Nachdem ich aus eigener Kraft mir einen Platz in einem Seniorenheim gesucht habe zum Arbeiten, da war er nicht stolz auf mich. Und auch als ich die Ausbildung angefangen habe, war er auch nicht stolz auf mich, beziehungsweise stand mir im Weg. Mhm. Ich musste abends lernen, nachts lernen. Ich musste warten, bis seine Kumpels nach Hause gehen, weil sie ja immer gerne getrunken haben. Und dann habe ich ab 10 Uhr abends angefangen zu lernen.
Wie hat sich denn die Gewalt ausgewirkt? Was hat er da getan und was war vielleicht so das Schlimmste auch für dich in der Zeit?
Puh, es waren ganz viele Momente, die schlimm für mich waren. In erster Linie hat er mir immer erklärt und gesagt, ich werde dich so schlagen, dass nicht sichtbar sein wird. Er hat mir an der Haaren gezogen, vor allem mit den Beinen getreten in den Bauch, sodass ich nicht zum Arzt gehen kann. Dann hat er mir gesagt, dass ich auch zur Polizei nicht gehen kann, weil die Polizei wird mir nicht glauben. Natürlich, wenn man in einem fremden Land ist, wo keine Familie da ist. Und niemand hasst, dann glaubst du alles. Mhm. Vor allem, ich war ja 19 Jahre alt, fast 20. Und habe ich natürlich alles geglaubt und gedacht habe, ich muss jetzt halt durch.
Mhm. Du wusstest gar nicht, was dort passiert und du kanntest auch das deutsche Hilfesystem oder auch die
Nein.
Polizei nicht.
Nein.
Und hattest dann Angst davor auch, dass es irgendwie gegen dich verwendet wird?
Richtig. Also ich habe, so wie er gesagt hat, es wird dir sowieso niemand helfen und der Arzt glaubt dir nicht, weil du ja keine blauen Flecken hast und auch die Polizei nicht. Ich bin ein paar Mal zu Freundinnen geflüchtet. Habe dort auch ein paar Mal übernachtet. Ich habe dreimal versucht, oder ich bin dreimal weggezogen, sozusagen, oder zweimal, beziehungsweise richtig zweimal auch weggezogen. Aber er hat geschafft, mich wieder zurückzubringen. Ich kann mir sehr gut erinnern, es waren 6 Monate danach, habe ich gesagt, ich möchte wieder nach Hause. Und habe meinen Koffer gepackt. Nein, ich möchte wieder nach Hause, nach Rumänien.
Eltern.
Weil auch die, jetzt ist, wir hatten in einem Zimmer gewohnt. Zu Hause hatte ich ein Riesenhaus mit einem Riesenhof, mit ganz tolle Familie, tolle Eltern, tolle Geschwister. Und ich war da wie eingesperrt sozusagen.
Du hast deiner Familie nie was über die Gewalt erzählt. Warum nicht?
Ich habe nie erzählt, weil mein Vater war nicht unbedingt einverstanden, dass ich nach Deutschland komme. Er war sehr, sehr traurig und er hat 2 Wochen lang, ich habe ihn in seinem Gesicht gesehen, wie traurig er ist und wie, als ob er was gespürt hätte. Und er hat mir nur gesagt, okay, wenn du gehen möchtest, geh. Ich hoffe, es geht gut für dich. Und es ist so, dass dadurch, dass in einem Dorf, man spricht sich rum, die Menschen kennen sich, es waren ungefähr 500 Anwohner, wir kennen uns untereinander. Und irgendwie habe ich mich geschämt, nach Hause zu gehen und zu sagen, dass ich geschlagen werde. Und in erster Linie wollte ich meine Familie schützen, dass sie sich keine Sorgen machen, weil ich dachte, es war nur einmal. Es war ein Ausrutscher. Beim zweiten Mal habe ich gedacht, okay, das ist das zweite Ausrutscher, aber er sieht doch, dass ich mein Land, meine Familie, meine Träume, meine Visionen, alles aufgegeben habe für ihn. Ich hatte sonst nichts, ja. Und deswegen habe ich immer wieder gehofft, dass er das alles sieht und schätzt.
Dass du ganz schön viel geschultert auch in der Zeit,
genau,
und auf dich genommen, ne?
Ja.
Das fühlt sich sehr einsam auch an in dieser Zeit.
Sehr einsam, ja, war ich auch sehr einsam. Ich musste ja Freunde, also ich habe natürlich nach einem Jahr in Deutschland habe ich dann in einem Seniorenheim als Krankenpflegehelferin angefangen. Und da habe ich meine allerbeste Freundin kennengelernt, die mich auch sehr unterstützt hat. Und ich muss sagen, da hatte ich auch sehr, sehr tolle Kolleginnen, die mich unterstützt haben. Die haben mich motiviert, die haben mir Mut gemacht. Und durch diese tolle Kolleginnen habe ich auch die Sprache lernen dürfen.
Das ist eine wichtige Grundlage, dann auch in einem fremden Land irgendwie klarzukommen. Du warst insgesamt 5 Jahre in dieser Beziehung, warst 5 Jahre auch dieser Gewalt ausgesetzt. Was hat dich denn so lange dort gehalten?
Die Hoffnung. Die Hoffnung, dass er sieht, dass ich ihn liebe, dass ich mein Land verlassen habe, nur für die Liebe, nur für ihn. Die Hoffnung, dass er mich wertschätzt und auch seine Worte nach jedem Tat hat er sich natürlich entschuldigt und hat gesagt, es wird nie wieder passieren. Es wird besser, ich liebe dich und ich möchte, dass wir zusammenbleiben. Und das habe ich ihm immer wieder geglaubt.
Mhm. Es gab diesen einen Moment, wo er dir das Messer an den Hals gehalten hat. Kannst du heute darüber sprechen oder ist es für dich so, dass irgendwie alles wieder komplett hochkommt?
Ja, also ich hab immer wieder Freundinnen so kurz darüber erzählt. Aber als ich an dem Punkt kam, wo er mich aus dem Bett gezerrt hat, mitten in der Nacht, weil ich geschlafen habe und ich für ihn kochen sollte mitten in der Nacht und ich das nicht wollte, als er dann das Messer genommen hat und mich dann bedroht hat, mich umzubringen. Das war noch lange nicht, muss ich sagen. Das war noch lange nicht meine Entscheidung. Also stand noch nicht fest, dass ich ihn, also ich habe ihn noch verziehen. Ich habe ihn weiterhin verziehen.
Wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will das nicht mehr, jetzt gehe ich endgültig? Was war da passiert?
Wir waren auf einem Fest und da hat er mich wie die letzte Frau behandelt. Er hat sich immer hat Frauen angesprochen auf diesem Fest und ich lief wie ein kleiner Hund hinter ihm her. Ein fremder Hund, ja, wohlgemerkt, weil mein Hund läuft vor mir oder mit mir. Und ich habe mich für ihn geschämt, ich habe für mich geschämt. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht dein Leben, was du führen möchtest. Das so geht nicht weiter und so gedemütigen und so erniedrigen, wie du dich jetzt fühlst, darf es nicht mehr sein. Und trotzdem, wir sind nach Hause gegangen und am nächsten Tag habe ich ihn angesprochen, wie schlecht es mir ging. Und ich habe ihn dann auch angesprochen, dass er sich schämen soll, dass er Frauen dort angesprochen hat und dass er mich nicht beachtet hat. Und daraufhin hat er mir einen Fuß in den Magen getreten. Und das war für mich dann klar. Ich habe gesagt, nein, das geht jetzt endgültig zu weit. Weil er war ja nicht mehr angetrunken, er war ja beim klaren Verstand und er weiß ganz genau, was er tut. Es gab Momente, wo ich immer gedacht habe, das war der Alkohol. Mhm. Und
dass die Hoffnung quasi dann final gestorben.
Genau.
Du bist geflohen. Wer hat dich dabei unterstützt?
Ich habe das alles geplant, muss ich sagen. Mhm. Ich habe das alles geplant, weil ich alle die vorherigen Versuche, die sind gescheitert, weil ich nicht richtig geplant habe und weil ich vielleicht doch in mir eine kleine Hoffnungsschimmer noch war. Und dieses Mal habe ich mir gedacht, nein, das muss ich richtig planen, das muss ich richtig, es muss ein Hand und Fuß haben. Und damals habe ich Praktikum in einem anderen Ort gemacht, Krankenpflegepraktikum. Und ich habe meinen Chef gefragt, ob er mich unterstützen kann, ob ich ein Zimmer irgendwo bekomme. Und ich habe tatsächlich da wo ich das Praktikum gemacht habe, ein Zimmer bekommen. Und somit konnte ich Nachsendeauftrag und alles, was man so braucht. Ich habe mir ein kleines Auto gekauft im Wert von 500 Euro, ein Polo.
Wow.
Es war halb voller Also kaputt. Ja.
Okay, aber du konntest fahren
aber
damit.
Ich konnte damit fahren und ich habe nur das Notwendigste mit eingepackt. Ich habe meine Bücher mitgenommen, meine Sachen mitgenommen, 2 Teller, 2 Tassen, 2 und bin weg.
Du standest dann alleine in deinem Zimmer. Was war das für ein Gefühl, alleine dort zu sein?
Ich habe geschrien, ich habe vor Freude, ich konnte nicht glauben, dass ich endlich frei bin von den ganzen Gewalt, von den ganzen Niedrigungen, von den ganzen, dass ich nicht mehr nach Liebe schreien muss, sondern ich habe mich wieder selber sehen können und ich habe angefangen, mich zu schätzen und ich habe wieder an mir so langsam glauben können.
Woher hast du die Kraft genommen, für die ganzen Jahre das auszuhalten und auch die Kraft rauszugehen und das zu schaffen, wirklich dann in den Fluchtraum zu gehen, wo du alleine bist, wo du dich erstmal wieder spüren kannst? Woher kam die Kraft?
Die Kraft kam definitiv von Gott. Ich bin getauft, ich bin orthodox aufgewachsen. Ich kenne das, seitdem ich auf der Welt bin. Meine Großeltern, meine Eltern haben mich begleitet. Wir sind in die Kirche gegangen. In der Kommunismuszeit war ja so, dass Kirchengänge verboten waren, beziehungsweise vor allem Religionsunterricht verboten war. Und ich kann mir noch sehr gut erinnern, wir sind als Kinder, Schulkinder, abends 2-mal in der Woche zu Religionsunterricht gegangen, in die Kirche. Und damit uns niemand sieht, hat der Pfarrer das Licht nicht ganz stark gedreht, sondern wir haben Religionsunterricht bekommen an einem ganz schwachen Licht. Aber für uns waren ganz magische Momente. Und da habe ich Gott kennenlernen dürfen. Da haben wir die Bibel gelesen, wir haben spielerisch die Bibel gelernt und auch Jesus und den Gott in mir oder in meiner Seele reingelassen.
Das hat dich durchgetragen in der Zeit.
Genau.
Es gab ja auch mal einen Moment, in dem du gar nicht mehr leben wolltest. Was hat dir auch in diesem Moment irgendwie den Mut und die Kraft gegeben, weiterzumachen?
Es war tatsächlich ein Moment, wo ich gesagt habe, so kann ich nicht mehr weiterleben und ich habe keine Kraft mehr und habe sogar mein Ende geplant. Also ich wollte Selbstmord planen. Und da habe ich aber, also ich habe alles geplant und wollte durchführen. Und dann kam aber ein Moment, wo ich wieder an Gott geglaubt habe. Nicht geglaubt, sondern gedacht. Mhm. Und habe gedacht, lieber Gott, du warst doch immer da. Du hast mich überall begleitet. Auch als ich klein war, wenn ich Angst hatte, habe ich immer gebetet. Und eigentlich warst du in jedem Schritt, auch vor den Prüfungen habe ich gebetet. Und ich habe immer Mut und Kraft bekommen. Und du hast mir doch das Leben gegeben. Du darfst mir auch das Leben nehmen und das werde ich auf keinen Fall tun, dass ich jetzt ein Ende mache, sondern du entscheidest, wann mein Ende ist.
Ja. Du warst dann in einem sicheren Leben, in deinem eigenen Zimmer. Du hast es geschafft, für dich den Schutzraum auch zu schaffen. Hast du dann irgendwann deiner Familie davon erzählt, was dir passiert war?
Ja. Als ich dann ausgezogen habe, es hat lange gedauert, bis ich meinen Eltern erzählt habe, weil ich mir gedacht habe, wie soll ich es formulieren, wie soll ich es sagen? Und als ich gesagt habe, haben beide geweint und mein Vater hat gesagt, ich wusste es, ich habe das gespürt. Warum hast du uns nicht gesagt? Dann habe ich natürlich erzählt, warum ich es nicht gesagt habe. Und ich finde es so toll, dass sie nicht gesagt haben, also die haben nichts Böses oder Böses geplant oder ihnen irgendwas, sondern sie haben gesagt, es ist gut, dass du geschafft hast und dass du jetzt da bist und dass wir dich heil haben.
Ja, dass du dann die Unterstützung bekommen, die du dir auch gewünscht hast. Du hast eine Ausbildung gemacht als Kranken- und Altenpflegerin und du hast dann mehr als 20 Jahre auch in der Pflege und in der Intensivmedizin gearbeitet und deinen eigenen Lebensunterhalt und alles bestritten. Wie stolz bist du denn darauf?
Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, weil wenn man in einem fremden Land kommt und der Anfang nicht gut ist und man alleine ist ohne Familie, ohne Unterstützung, es ist tatsächlich schwer. Aber wenn man an Gott glaubt und gleichzeitig das Gefühl bekommt, der Gott unterstützt dich und er begleitet dich, du musst einfach nur daran glauben und du deine Ziele vor den Augen hast, auch wenn vielleicht am Anfang die Ziele sind ganz weit weg und du denkst, du schaffst das nicht, aber du schaffst es, weil wichtig ist, dass du nicht aufgibst und dass du denkst, meine Kraft geht jetzt fast zu Ende, aber morgen ist wieder ein Tag und das Licht ist irgendwo am Ende des Tunnels.
Du hast dich vor 4 Jahren dann auch selbstständig gemacht, zunächst mit einer mobilen Fußpflege und dann vor einigen Jahren einen Salon mit Fuß- und Handpflege auch. Du hast sogar Angestellte jetzt. Ja. Wie fühlt sich das für dich an?
Es fühlt sich erfüllend an. Es fühlt sich toll an und dankbar. Ich bin sehr, sehr dankbar für alles, was ich bis jetzt geschafft habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich an mich geglaubt habe. Ich bin sehr dankbar, dass ich, auch wenn ich verzweifelt habe, ja, dass ich trotzdem weitergemacht habe. Und selbst wenn ich abends übermüdet ins Bett gegangen bin oder weinend ins Bett gegangen bin und gedacht habe, ich weiß nicht, wie ich morgen schaffe. Ich weiß gar nicht, ob ich morgen aufstehen kann. Ich kann nicht mehr. Oder wie soll es weitergehen? Oder in der alleinerziehenden Zeit, wenig Geld. Wie kann ich alles meine Kinder unterstützen, dass den Kindern nichts fehlt, wie können wir einen Urlaub bezahlen und so weiter. Klar bin ich stolz auf mich und auf meine Kinder, auf meine Familie, auf meine Freunde und ich bin sehr dankbar für alles, was ich bis jetzt erreicht habe.
Wie präsent ist das, was dir damals passiert ist, heute noch in deinem Leben?
Ich muss sagen, es ist immer wieder sehr präsent. Vor allem die Erinnerungen und also wenn ich mich erinnere, ich habe das Gefühl, dass es heute passiert. Es ist so nah, wie als ob jetzt dieser Mensch vor mir stehen würde, vor allem wenn ich erzähle und diese Tat stattfindet. Ja, es ist noch sehr, sehr nah. Ich habe mir vorgenommen, ich war in einem Seminar vor kurzem bei einem Psychologe, aber wo viele andere Menschen waren. Und da habe ich erkannt, dass ich daran arbeiten muss. Da habe ich erkannt, dass ich das nicht einfach so in einer Schublade irgendwo verstecken darf, sondern dass ich an mir arbeite, dass ich an dieser Situation arbeite und dass ich mich lösen muss. Mhm. Aber es ist trotzdem immer wieder präsent, vor allem wenn ich in den Nachrichten höre, dass noch so viel Gewalt gegen Frauen passiert jeden Tag, vielleicht alle 5 Minuten in der Welt. Und das darf nicht sein.
Du hast es rausgeschafft, aus eigener Stärke auch. Was würdest du sagen, ist denn deine größte Stärke heute?
Ja, ich habe mir in der Zeit, wo ich gedacht habe oder wo ich gespürt habe, ich bin jetzt stark genug, auch den anderen Frauen Mut zu machen. Ich bin stark genug, den Frauen zu sagen, liebe Frauen, stopp, ihr müsst euch wehren. Ihr müsst euch wehren, weil es wird nicht besser. Wenn ein Mann einmal schlägt, wird er immer schlagen. wenn jemand dich misshandelt, wird er immer misshandeln. Und wenn jemand dich erniedrigt, wird er dich immer erniedrigen. Und du darfst nicht Liebe betteln, du darfst auch nicht akzeptieren, du darfst auch nicht sagen, das ist mein Leben, das ist mein Schicksal und das muss ich so annehmen. Das darf nicht sein. Keine Frau auf dieser Erde hat Gewalt verdient, keine Frau auf dieser Erde hat Schläge verdient und auch vor allem Mütter, die müssen allein schon, weil sie Mütter sind, müssen respektiert werden und von dem Mann geliebt werden. Allein nur deswegen, weil sie Leben geschenkt hat.
Ja. Du möchtest anderen Frauen Mut machen.
Ja.
Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass du da warst, dass du so offen über deine Geschichte gesprochen hast. Alles, alles Gute und viel Kraft weiterhin. Gewalt in der Partnerschaft, wenn Danke. Liebe lebensgefährlich wird. Das war heute unser Thema bei Alpha und Omega. Und für mich war es die letzte Sendung nach mehr als 17 Jahren als Moderatorin für Alpha und Omega. Es war mir eine große Ehre, mehr als 400 Sendungen hier zu moderieren mit spannenden Themen und großartigen Studiogästen. Jetzt ist es Zeit für neue Wege. Vielen Dank für Ihre Treue. Machen Sie es gut.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos findest du unter kirchenfernsehen.de und redaktion-kipp.de.